herzlich willkommen zu 001 im Auftrag der Zahnmedizin. Hier erkunden wir die Welt der Zahnmedizin und wagen den Blick über den Tellerrand hinaus. Egal ob aktuelle Trends, wissenschaftliche Insights oder spannende Themen aus anderen Disziplinen. In jeder Folge gibt's neue Impulse und praktisches Wissen für alle, die die Zahnmedizin begeistert. Schön, dass ihr reinhört.
Hey Leute, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge 001 im Auftrag der Zahnmedizin. Obwohl unser heutiger Gast seit fast 30 Jahren mit dem Standort Freiburg fest verbunden ist, findet man ihn dennoch in nahezu allen universitären Bibliotheken im deutschsprachigen Raum. Und es wird sogar gemunkelt, dass sein Name Buchbände in Regalen im Land der aufgehenden Sonne ziert. Umso mehr freuen wir uns, dass er heute trotz eines meist übervollen Terminkalenders bei uns ist. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Dr. Schmelzeisen.
Danke, dass ich hier sein darf.
Sie sind sehr bekannt in der Medizinlandschaft, aber vielleicht gibt es noch den einen oder die andere, die Sie noch nicht kennen. Stellen Sie sich bitte einmal ganz kurz vor.
Mein Name ist Rainer Schmelzeisen. Ich bin seit 1997 hier am Universitätsklinikum in Freiburg als leitender ärztlicher Direktor der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Und seit 13 Jahren darf ich auch im Vorstand des Universitätsklinikums sein als stellvertretender leitender ärztlicher Direktor.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Sie sind ja, sagen wir mal, eher am Ende Ihrer ärztlichen Karriere, zumindest als Lehrstuhlinhaber. Hatten Sie schon immer den Plan, Mediziner zu werden?
Nicht zwingend. Also mein Vater war Dentist, also ein Zahnarzt, der kein Abitur gebraucht hat oder je nachdem, wie Sie sehen, der keines machen konnte oder durfte. Und so gesehen hätte natürlich nahegelegen, dass ich in Eltville am Rhein die zahnärztliche Praxis übernehme. Mich hat aber die Medizin zum einen sehr interessiert und die Kunst. Also ich hätte mir auch vorstellen können, Kunst zu studieren, wobei ich glaube, mir wäre es gar nicht so sehr um die Kunst gegangen, als ich mir vielmehr das Leben eines Künstlers oder womöglich eines Rockstars aus der Zeit sehr gut hätte vorstellen können. Das wurde aber, sagen wir mal, nicht so direkt unterstützt. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann mache ich Medizin zunächst mal und kam dann an einen Kollegen, der parallel Medizin und Zahnmedizin studiert hat. Damals kannte ich Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie noch gar nicht und habe dann aber, ich möchte jetzt nicht sagen, ich bin dann auf die schiefe Bahn gekommen, aber bin jedenfalls auf diese Bahn gekommen, die mich dann, weil ich parallel studieren durfte, immer zu einem sehr jungen Bewerber für Lehrstühle gemacht hat. Und so kam ich vergleichsweise früh in das schöne Freiburg.
Sie haben es schon gesagt, Sie sind in Eltville am Rhein aufgewachsen. Also für diejenigen, die geografisch jetzt nicht wissen, wo das liegt. Es liegt in Hessen am Rhein. Und Sie haben in Mainz studiert. Was unterscheidet denn die Rheinhessen oder die Rheinpfälzer in Form von Mainz von den Breisgauern?
Ha, das ist ganz einfach zu sagen. Die Weinsorten.
Okay.
In meiner Gegend wachsen vornehmlich Rieslinge, sehr empfindliche Gewächse mit einer sehr dünnen Haut, die damit jetzt auch mit der Erwärmung sehr wärmeempfindlich werden. Und ich bin, wenn Sie so wollen, als Riesling-Genießer groß geworden. Hier sind andere Weine, verschiedene Burgundertypen, aber beides vereint, dass es sonnige Gebiete sind, dass es Menschen sind, die in der Nähe von Flüssen leben. Ich glaube fast, dass die Gegenden mehr gemeinsam halt, als dass sie unterschiedlich sind.
Jetzt haben Sie gesagt, Mediziner oder Künstler war die Wahl am Anfang. Sie sind ja quasi beides geworden jetzt dann. Und da gibt es, habe ich in meiner Recherche gesehen, auch vielleicht ein Vorbild, das Sie hatten. Und da schließt sich die Frage an, wie viel Gottfried Benn steckt in Ihnen?
Ha, jetzt spielen Sie auf das Doppelleben, aber da lasse ich mich nicht drauf ein. Ich habe mich für Gottfried Benn von der Schule weg interessiert. Der hat sehr bedeutende Gedichte geschrieben, hat sich als Arzt auch mit der Endlichkeit auseinandergesetzt. Ich muss aber sagen, dass ich ein bisschen die Freude an ihm nicht ganz eingebüßt habe, aber dass ich doch sehr viel kritischer ihm gegenüber bin. Er hat, sagen wir mal, Kollegen aus der Schriftkammer ausgeschlossen, war eigentlich streng antisemitisch und hat auch ein Verhältnis zu Frauen gehabt, was man heute vielleicht nicht mehr sich so leisten könnte. Deshalb habe ich einen gesunden Abstand. Ich glaube, man muss trennen, wie bei Emily Nolde auch, Kunst und Werk, die natürlich zusammenhängen. Ich finde die Gedichte nach wie vor sehr interessant, aber bin in der Gottfried-Benz-Gesellschaft sehr weit zurückgegangen. zurückgetreten, weil ich das nicht mehr repräsentieren wollte. Sie fragen ja, wie viel steckt in mir? Ich glaube, sehr wenig. Vielleicht künstlerische Begeisterung, kritisches Denken, um ein Originalzitat von Ben zu verwenden, aber zumindest eine Neugier, die man vielleicht als Künstler und als Arzt haben kann.
Und eben auch die Kombination aus Kunstschaffender und Arzt. Und für beides, glaube ich, gleichermaßen brennen zu können.
Ja, ich glaube, Ben hat für das Arztum nicht gebrannt. Also er hat es leidenschaftslos verfolgt und ich glaube, das geht an so einem Lehrstuhl nicht. Deshalb hatte er, glaube ich, auch eine lausig laufende Praxis in Berlin gehabt.
Während des Studiums, Sie hatten es jetzt schon gesagt, Sie haben parallel studiert, aber als Sie angefangen haben zu studieren, gab es da schon den klaren Plan oder wollten Sie ursprünglich mal Augenarzt werden?
Augenarzt jetzt konkret nicht, wobei ich war im praktischen Jahr in der Augenheilkunde. Das ist ein wunderschönes Fach, sehr umschrieben, klare Gesetze, wenig Blutverluste. Und Augenheilkunde hat mir gut gefallen. Ich hätte mir aber andere chirurgische Fächer auch vorstellen können, Neurochirurgie. Vor allen Dingen jetzt die neueren Entwicklungen in diesen Neurofächern sind ja bahnbrechend.
Fand ich auch immer sehr spannend. Vor der Zahnmedizin, Neurochirurgie.
Ist nicht zu spät.
Ja.
Und hinter jeder Pulpa kommt ja auch ein Gehirn irgendwann.
Stimmt, ein paar Zentimeter. Wie stark hat sich die Mundkiefer-Gesichtschirurgie verändert, seit Sie Facharzt sind? Sie sind seit 1988 Facharzt.
Kann das sein? So lange schon? Oha, sehr gut recherchiert. Nein, das Gebiet hat sich sehr gut weiterentwickelt. Es hat an Radikalität eingebüßt. Die Zugänge sind zum Teil minimalinvasiv geworden. Wir haben dazu beitragen dürfen. Wir haben viele endoskopisch gestützte Verfahren, zum Beispiel für Kiefergelenkbrüche, entwickelt, waren damit auch weltführend. Ich glaube, dass die datengestützte Medizin sehr früh Einzug gehalten hat in die Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie überhaupt. Navigation, Stammzellentherapie, jetzt KI-gestützte Medizin. Da hat die Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie immer auch eine Vorreiterrolle gehabt in anderen chirurgischen Fächern. Auch die Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthese hat da, glaube ich, sehr viel Innovation gebracht. Und das hat mich auch interessiert.
Also radikal andere Ansätze mal zu versuchen.
Das Modewort ist, glaube ich, disruptive Veränderungen, die durch KI nicht gehen, weil das nicht assoziativ ist. Und hier kommt vielleicht das künstlerische Denken als Vorteil ins Spiel, dass Sie eine Assoziation haben, die unlogisch ist, die auch nicht durch Language-Modelle erklärbar ist, wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen Straßenlampe und kommen dann auf Socke. Diese Bezüge können, glaube ich, nur Menschen herstellen.
Also ich glaube, unlogisches Denken einer KI beizubringen, wird die größte Herausforderung werden.
Ja, und das ist ja auch die Basis jeder Emotion. Ich meine, wenn ich Sie frage, was Sie emotional schon alles unlogisch hinter sich gebracht haben, fallen Ihnen wahrscheinlich interessante Beispiele ein. Und das trifft auch bei mir zu. Und es ist ganz interessant, von Schopenhauer gibt es ein Zitat, dass je vernünftiger der Mensch plant, desto schärfer straft ihn der Zufall. Und ich glaube, das könnte ab und zu was haben.
Vielleicht sollte man nicht so viel planen immer.
Ja, und ich will jetzt nicht schon wieder zitieren, aber Brecht sagt auch, Mensch, mach einen Plan, sei nur ein großes Licht, dann mach einen zweiten Plan, gehen tun beide nicht. Auch mutmachend. Ja,
ja, absolut. Sie sind Chirurg, Lehrstuhlinhaber, Wissenschaftler und haben auch noch Verantwortung für die Gesamtklinik, also Freiburg im Gesamten. Was macht denn eigentlich ein stellvertretender leitender ärztlicher Direktor?
Hauptsächlich repräsentieren, wenn der eigentliche Inhaber, der leitende ärztliche Direktor, keine Zeit hat. Ich habe aber auch Aufgaben in der Qualitätsmedizin. Wir wollen hier unbedingt eine universitäre qualitätszentrierte Spitzenmedizin machen. Und da darf ich Aufgaben machen, darf die Qualitätskommission leiten für Nachhaltigkeitsaufgaben. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass der Handschuhverbrauch ein bisschen zurückgeht, aber vor allen Dingen eben auch, dass die Patientenbehandlung qualitativ stimmt.
Das ist natürlich ein ganz schöner Batzen an Aufgaben, den Sie da haben. Haben Sie noch Zeit für irgendwas anderes?
Eigentlich schon. Also ich habe sicher Zeit für meine Frau, weil für viele Sachen hat man ja so viel Zeit, wie man sich nimmt und wie wichtig einem verschiedene Menschen oder Beschäftigungen sind. Ich glaube, man kann sich das sehr gut einteilen, wie man das Tageswerk macht. Ich bin jetzt nicht, sagen wir mal, oder ich möchte nicht dafür werben, jetzt, dass man die Zeit immer füllt, sondern dass man die gestaltet, wirklich aktiv plant. Aber eben auch da wieder zufälligen Ereignissen, Eindrücken, Instinkten folgt.
Sie sind bekennender Japan-Fan.
Ja.
Und Sie waren auch schon häufig dort und ich habe durch Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich hier zusammen den Podcast gestalte, auch erfahren dürfen oder ein Bild bekommen, wo man eine Einführung in die Mundkiefer-Gesichtschirurgie-Exemplar in einem Regal dort findet, an einer Universität. Jetzt ist meine Frage, was macht für Sie einen guten Chef aus und was unterscheidet den japanischen Führungsstil vom deutschen?
Ein guter Chef hat sicher ein klares Bild von dem, was alle erreichen sollen, nicht nur er selbst, der seine Interessen der Klinik in dem Fall oder dem Unternehmen unterordnet. In Japan ist die Führung, glaube ich, noch deutlich hierarchischer. Und da kommt das Hessische jetzt ins Spiel, bei so einem Wort wie hierarchisch. Da bitte ich um Nachsicht, die Zuhörer, dass der auch kleine Übersetzungshilfen, Hessisch-Hochdeutsch.
Ja.
Also diese führungsorientierte Führung ist in Japan, glaube ich, geläufiger. Die Mitarbeiter werden nicht in dem Maß einbezogen. Andererseits ist auch die Einflussmöglichkeit der Inhaber in Japan nicht so groß wie in Deutschland zum Beispiel. Das japanische System Medizin und Jura kommt ja aus Deutschland. Deshalb besteht eigentlich geschichtlich schon eine sehr starke Verbindung zwischen den beiden Ländern.
Würden Sie sagen, dass dort noch mehr eminenzorientierte Evidenz stattfindet? Also wie der Chef es schon immer macht, so ist es richtig?
Ja, in Japan gibt es mehr Schulen, also die in einer bestimmten Technik, die auf den Chef zurückgeht, sich bezieht. Während hier, glaube ich, ein Unternehmen wächst durch die Kreativität und die Freiheit der Mitarbeiter. Und das gerade eben auch, dass Mitarbeiter, die sich für eine bestimmte Expertise, die sich eine Expertise geschaffen haben, dass man denen auch die Verantwortung und die Expertise lässt und nicht sagt, so mal zur Seite, jetzt mache ich das mal.
Ich habe in dieser Folge mit Ihnen was Besonderes mitgebracht, weil ich zwei Gastfragen mitgebracht habe. Also ich werde mal Ihnen Tipps geben, von wem die Fragen sind. Wenn Sie wissen, wer es ist, dann werden wir es nach der zweiten Frage auflösen. Die Person, die mir die Fragen geschickt hat, ist selbst Mundkiefer-Gesichtschirurg. Er ist Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie und war Lehrstuhlinhaber an einer Mundkiefer-Gesichtschirurgie in der Nähe. Und er hat mir gesagt, jetzt wird es ein bisschen genauer, dass sie zusammen mal Otto Rehhagel und den Kader von Werder Bremen am Flughafen getroffen haben. Ist aber schon eine Weile her.
Ah ja, ich erinnere mich deutlich.
Ja. Seine Frage ist, was planen Sie für den Ruhestand? Oder, um es in exakten Worten zu sagen, was planen Sie für den Unruhestand?
Also ich plane mich, wenn Sie schon jetzt mit Rehhagel kommen, noch mehr dem Spiel hinzugeben, dass ich schaue, dass ich noch mehr Tore schieße. Aber vor allen Dingen eben auch, dass ich mir Zeit nehme für meine Frau. Dann vor allen Dingen eben auch, dass ich mich der Kunst widme. Ich möchte die verschiedenen Blautöne noch näher erforschen. Die gelingen mir nicht immer und möchte auch gern mich weiter der Erkenntnis widmen und auch der japanischen Kultur. Wir haben die Frage vielleicht zu kurz nur gestreift, widmen, weil ich glaube, dass dort sehr viel mehr Bewusstsein für diese Aufenthalt auf dem Planeten herrscht, mit der ganzen Zen-Denkweise, das würde ich gerne. Und ich möchte mein lausiges Japanisch auch etwas aufpolieren, dass ich nicht nur fragen kann, wo es was zu essen gibt.
Fällt Ihnen es leicht, eine neue Sprache zu lernen?
Nein, überhaupt nicht. Also das fällt mir zwar leichter, als ein Musikinstrument zu lernen, was ich aufgegeben habe mit Rücksicht auf die anderen Bewohner, aber es fällt mir leider nicht leicht, aber es interessiert mich vielleicht gerade deshalb umso mehr.
Das ist natürlich dann auch wieder eine Herausforderung. Die zweite Gastfrage ist, gibt es eine Person oder mehrere Personen, von denen Sie sagen würden, dass Sie sie maßgeblich auf Ihrem Weg hin zu dem Lehrstuhlinhaber, der Sie jetzt geworden sind, geprägt haben. Um noch einen Tipp zu geben, der Gast, von dem die Fragen kommen, falls Sie es noch nicht wissen, hat auch mit Ihnen zusammen, glaube ich, mehrere Lehrbücher herausgegeben, unter anderem die Advanced Craniomaxillofacial Reconstructive and Corrective Bone Surgery. Und ist, glaube ich, wenn man im deutschsprachigen Raum schaut, steht hier maßgeblich für die Weiterentwicklung von Osteosynthesefragen in der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie.
Dann könnte ich jetzt ahnen, um wen es sich handelt. Ja, ich muss sagen, klar haben mich Leute beeindruckt. Mein Deutschlehrer, der mir empfohlen hat, mich für Gedichte zu interessieren und mir die Bedeutung von Humor vermittelt hat. Dann sicher der verehrte Lehrer in Hannover, Professor Hausamen, von dem ich einen sehr klaren, aber großzügigen, wohlmeinenden Führungsstil mir zumindest angucken konnte. Ob ich ihn mir abgucken konnte, weiß ich nicht. Dann hat mein Karatelehrer Eckhard Schleiß mich sehr stark beeinflusst, zumindest was Zielstrebigkeit, Aushaltevermögen, Zitat, weißt du, bis man ohnmächtig wird, das dauert sehr lange, beeinflusst. Meine Frau beeinflusst mich gegenwärtig sehr stark, positiv. Ja, überhaupt, dass man die Liebe zu Menschen weiter lernt. Das ist, und die Person, die das vermitteln, das ist, glaube ich, wichtig.
Wissen Sie, wer mir die Fragen zugespielt hat?
Sagen Sie es mir vielleicht zur Sicherheit, bevor ich falsch rate.
Er war schon Lehrstuhlinhaber in Basel.
Ah, Professor Brein.
Genau.
Das ist ein sehr, sehr liebenswerter Lehrstuhlinhaber, ein guter Freund. Wir haben ihn gerade vor 2 Wochen getroffen, waren mit ihm essen in Basel. Und der hat mich auch beeinflusst. Wir haben uns wissenschaftlich ausgetauscht, hatten auch unterschiedliche Auffassung von verschiedenen Maßnahmen und es war für mich sehr wertvoll, mich mit ihm auszutauschen und ich genieße heute seine Freundschaft.
Er hat mir noch, um eine Anekdote noch hier verraten zu dürfen, er hat mir noch verraten, dass Sie sich in der Zeit, bevor es E-Mail, Zoom-Call und andere Möglichkeiten gab, sich auszutauschen, mal am Hannoveraner Bahnhof getroffen haben, um einen Vortrag vorzubereiten.
Um ein Dir auszutauschen. Ich hatte für den Vortrag genau dieses Bild nicht, was er durch seine reiche Erfahrung hatte. Und das wurde, sagen wir mal, zwischen 2 abfahrenden Zügen ausgetauscht. Das stimmt.
Ganz liebe Grüße an Herrn Professor Brein. Ich habe ihm versprochen, wenn die Folge rauskommt, dass er von mir sofort den Link bekommt. Also er wird sich die Folge anhören.
Das freut mich sehr. Grüße ihn auf dem Weg ganz herzlich.
Was sind die größten Herausforderungen und auch die besten Aspekte Ihrer Aufgabe als Lehrstuhl?
2 Aspekte. Einmal sich für eine Therapie und für eine Behandlung, die weit mehr ist als Therapie, einzusetzen, die dem Patient nutzt, die dem Patient dienen. Jetzt könnte ich unvorsichtig sagen, unabhängig von der Wirtschaftlichkeit beziehungsweise unter Einbezug der Wirtschaftlichkeit, aber immer mit dem Hauptaspekt zum Wohl des Patienten. Und dann die Ausbildung oder das Beispiel geben für Mitarbeiter. Das ist ein großes Privileg, Studierende ausbilden zu dürfen, Fachärztinnen ausbilden zu dürfen. Das ist, glaube ich, wichtig und denen ähnliche ethische Aspekte vielleicht zu vermitteln. Und technische Aspekte auch, also dass man deren Geschick fördert.
Wobei man fast, also aus meiner Sicht als junger Mensch sagen muss, die ethischen Aspekte sind vielleicht heutzutage wichtiger sogar noch.
Ja, also sie sind zumindest sehr wichtig, auch hier in Zwängen, die natürlich für jeden Arzt, für jedes Klinikum bestehen, wirtschaftliche Zwänge, politisches Umfeld, eine Richtung zu halten, die sich wirklich ausschließlich am Wohl des Patienten orientiert. Das darf nicht eine untergeordnete Rolle kriegen.
Wo sehen Sie die größten Entwicklungsmöglichkeiten in der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie? Drucken wir bald Knochen oder wird uns die KI in situ anzeigen, wo ist Tumorgewebe, wo nicht?
Also ich glaube, dass zum einen die biologischen Druckverfahren sicher eine Rolle spielen werden. Es ist uns gelungen, einmal in Alginate Knochenzellen zu drucken, ohne Temperaturentwicklung, wo die Zellen 9 Tage überlebt haben. Leider haben wir das nicht publiziert, aber Sie müssen es mir glauben, das war ein großer Erfolg. Ich denke, dass vor allen Dingen Real-Time- und On-Campus-Verfahren Zukunft haben werden, dass Produkte für Osteosynthese vielleicht nicht in Zukunft entfernt hergestellt werden. Ich denke jetzt natürlich an Tuttlingen, andere denken wahrscheinlich schon an Asien, sondern dass die vor Ort bedarfsgerecht, und das ist wieder das japanische Kaizen, dieses On-Demand-Production, dass sie das vielleicht während der Operation scannen und dann direkt in einem Reinraumdrucker herstellen. Es wird neue Verfahren geben, die werden vielleicht aus der Weltraumforschung kommen, vielleicht aus der Automobilindustrie, wenn es die dann noch gibt. Aber das hier, und das ist auch ein Prinzip, was durch eine asiatische Denkart gefördert wird, dass Getrenntes verbunden wird, dass man in Bereichen nach Lösungen schaut, die scheinbar gar nichts mit zu tun haben. Und das setzt auch ein anderes wissenschaftliches Denken voraus, dass man nicht unbedingt auf ein Ziel hin forscht, sondern schaut, was beim Forschen passiert und dass man Scheitern in Kauf nimmt. Und das, wenn ich das als Nebeneinwurf machen darf, ist eine Zielrichtung, die die Frau Professor Krickelstein, unsere Rektorin, in neue universitäre Richtungen, auch in die Exzellenz einbringen will. Und das finde ich total spannend.
Und auch eben keine Angst davor zu haben, auch mal zu scheitern.
Scheitern? Es gibt ein Buch von Ivan Morris über Japan, das heißt die von der Würde des glanzvollen Scheiterns. Das steckt da drin und auch Picasso, hier haben wir wieder die Parallelität zum Künstler. Wissen Sie, die Berufe müssen sich nicht ausschließen. Sie denken ja immer, Sie sind Zahnarzt.
Ja.
Und dann sind Sie alles andere nicht. Dann sind Sie nicht Priester, dann sind Sie nicht Warrior, dann sind Sie nicht Künstler. Aber das schließt sich ja nicht aus. Wir sollen immer so festgelegt werden, was sind Sie denn? Und das eben, wenn man jetzt die Medizin nochmal mit der Kunst verbindet, Picasso hat gesagt, wenn ich schon weiß, wie etwas wird, warum soll ich es dann überhaupt machen? Und manchmal kommt, ich habe ein schönes Beispiel, auch aus dem Rektorat, diese Postages, mit der Sie so Botschaften kleben können, ist eigentlich ein Produkt vom Scheitern, weil die nicht so gut geklebt haben. Und die wollten einen super Klebstoff entwickeln, denken, klebt überhaupt nicht, bis einer gesagt hat, schau mal. Die Implantologie kommt von Professor Braunemack, der Knochenschrauben verwandt hat, um Knochendurchblutung zu messen und hat sich geärgert, dass er die nicht mehr rauskriegt.
Aber die Frage, wie man sich immer identifiziert, ich persönlich finde es auch unglaublich irritierend, wenn man jemanden neu kennenlernt und die zweite Frage ist, was machst du beruflich? Ja, ich bin Mensch. Irrelevant, was ich beruflich mache. Nicht, weil ich das nicht sagen will, aber das ist immer so die zweite Frage.
Ich glaube, es gibt verschiedene Länder, die das unterschiedlich haben. Wenn Sie in Deutschland zugeben, dass Sie Künstler sind, denken alle, oh, ein Künstler. Wenn Sie das in Paris sagen, das habe ich ein paar Mal erlebt, haben die Menschen so einen Respekt und fragen, was Sie denn machen. Und hier müssen Sie was ganz Logisches, Handfestes und idealerweise was gut Dotiertes sagen. Und dann fängt schon eine Selektion an.
Wenn wir über Herausforderungen sprechen, natürlich in der Medizin immer der demografische Wandel als die Herausforderung, aber jetzt in Ihrem Bereich, wenn man sich mal Studien anschaut, dann zeigt sich eigentlich eine jährliche prozentuale Zunahme in der Inzidenz von Plattenepithelkarzinomen, zumindest in Europa, zwischen 2 und 5%, was ja nicht wenig ist.
Nein.
Kommt hier eine Mammutaufgabe auf Ihre Fachkollegen und die Dermatologie zu?
Also die Aufgabe wird sicher mit dieser ansteigenden Inzidenz sein, die Früherkennung zu verbessern. Sie hatten das vorhin angesprochen, dass man vielleicht nicht histologische oder nicht zerstörende Techniken anwenden kann, um Gewebe zu untersuchen, um Hautveränderungen zu untersuchen. Und es wird sicher so sein, dass speziell in der Onkologie der Bedarf an Medizin deutlich zunehmen wird. Auch bei den Kopf-Hals-Tumoren, die ja insgesamt nur 6% aller Krebse ausmachen, aber für die Betroffenen halt besonders beschwerend sind wegen der Sichtbarkeit und der Funktion.
Jetzt haben Sie maßgeblich ja auch Forschung und Lehre in Freiburg mitgeprägt über fast 30 Jahre hinweg. Was halten Sie von der neuen Approbationsordnung?
Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, die gut zu finden. Ich glaube, es besteht der Ansatz, dass es patientenbezogener wird, dass es praktischer wird. Wir sind auch, und da muss ich auch Frau Preußer-Nelson als Studiendekanin danken, dass das hier vollständig umgesetzt wurde, dass hier alle anderen Lehrstuhlinhaber, Frau Preußer-Jung, Herr Preußer-Zieblik, Herr Spieß, sagen wir mal, sehr, sehr kollegial zusammengearbeitet haben, um das zu etablieren. Ich glaube, sie hat eigentlich sehr große Chancen. Nebenbei erleichtert sie, glaube ich, auch das Doppelstudium.
Und man muss natürlich sagen, also aus humanmedizinischer Sicht ist der Anteil gewichtiger geworden. Also vor allem Notfallmedizin und auch eben Dermatologie bekommen, glaube ich, schon jetzt auch den Raum, den sie in ihrer Wichtigkeit auch haben.
Ja, es hat sich, das Fach Zahnmedizin hat sich wegentwickelt von der sehr großen Nähe zur Materialkunde zu einer medizinischen Orientierung.
Was mir die Studentinnen berichten, ist, dass das Studium aber zuweilen auch überfordernder geworden ist, weil der Stundenplan durchaus jetzt noch dichter gepackt ist. Haben Sie eine Lebensweisheit für uns alle, wie es einfacher werden kann?
Liebe ist ein Kind der Freiheit. Ich glaube, studieren heißt ja im eigentlichen Sinn, sich um Wissen bemühen. Und man müsste den Studentinnen und Studenten mehr Freiheit geben, sich um das zu kümmern, was sie interessiert. Das kann jetzt nicht beliebig sein, es muss im bestimmten Rahmen sein, aber eine zu starke Verschulung und eine Limitierung auf Inhalte ist sicher nicht so gut. Studieren muss auch, wie alles, was man mit Liebe macht, mit Freiheit einhergehen. Mein Wunsch ist ja immer, dass hier Aspekte auch vom Studium Generale reinkommen, dass hier Literatur noch reingehört, Geschichte und dass man sich auch mal in der Universität umschaut, was es da jetzt im Thomas-Mann-Jahr zum Beispiel oder so für Angebote gibt.
Es wäre eigentlich schön, wenn man nach dem Studium auch mal wieder sagen könnte, ich habe auch was fürs Leben gelernt.
Unbedingt.
Ja, nicht nur fürs Fach.
Wie Sie sagen, man muss ja nicht nur ein guter Zahnarzt oder eine gute Zahnärztin werden, sondern auch eine gute Menschin.
Ja. Bald wird ein Nachfolger, eine Nachfolgerin hier den Lehrstuhl übernehmen. Welche Aufgaben erwarten ihn oder Sie?
Sicher werden ganz rasch wirtschaftliche Herausforderungen zu bewältigen sein, als umschriebenes Fachgebiet wirtschaftlich zu arbeiten. Dennoch, wie wir vorhin gesagt haben, zum Wohl des Patienten zu arbeiten. Ich glaube, wichtig auch Nachwuchs zu fördern, vor allen Dingen Frauen zu fördern in den Beruf, Frauen für Chirurgie zu begeistern. Wir haben hier Vorarbeiten geleistet, indem wir prozentual die Stellen uns teilen, zum Beispiel mit der Prothetik, mit der Zahnerhaltung. Das könnte den Beruf der Chirurgin oder des Chirurgen attraktiver machen und die Belastung dabei auch etwas reduzieren und Familien oder partnerschafts- oder freizeittauglicher zu machen.
Haben Sie noch einen Tipp für ihn oder Sie, falls die Folge irgendwann mal gehört wird?
Don't worry, be happy.
Uniklinik Freiburg in 30 Jahren, wo stehen wir?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir stehen sehr gut da, erst schon mal, weil Universität Freiburg für eine wirkliche Spitzenmedizin steht. Wir werden ganz neue Innovationen haben. Vielleicht werden wir Mundboden- und Mundhöhlentumoren schon nicht mehr operieren. Oder nur noch wenige. Das wäre meine Hoffnung, dass wir so eine personalisierte, spezifische Therapie haben, die kausal diese Krebsbehandlung ermöglicht und nicht destruktiv.
Sie sind ja, wie wir vorhin schon angesprochen haben, neben Ihrem Beruf als Mediziner verstehen Sie sich auch als Künstler. Und ich glaube, das verstehen Sie nicht nur als Hobby, sondern wo gibt es da eine Schnittmenge zur Medizin?
Interessant ist ja, dass im Leben nicht unbedingt die Sachen, die man am häufigsten oder am längsten macht, die Sachen sind, die am wichtigsten sind oder am meisten Spaß machen. Ich glaube, die Beschäftigung mit der Kunst hat sich parallel in meinem Leben etabliert. Die Schnittmengen sind sicher Sichtweisen, dass man aus einer medizinischen, ärztlichen und chirurgischen Sichtweise, sie schauen ja unter die Haut, Ugliness is to the bone, dass sie damit ihr künstlerisches Sehen prägen, aber auch umgekehrt durch Farben, Schatten, Positionen, Symmetrien aus der Kunst auch Erfahrungen und Sichtweisen mitnehmen, gerade in einem Gebiet wie der Gesichtschirurgie, wo es auch auf Ästhetik ankommt, lässt sich das ultra gut kombinieren und ist für mich fast eine Voraussetzung.
Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die möglichst in einem Satz beantwortet werden sollen. Zwei zur Kunst, zwei nicht zur Kunst. Wir schauen einfach mal, was dabei rauskommt. Wenn es nicht in einem Satz zu beantworten geht, dann auch kein Problem.
Ich gebe mein Bestes.
Was kann die Medizin von der Kunst lernen?
Liebe zum Detail und es gibt keine Kleinigkeiten.
Wenn Max Ernst einen Arzt malen würde, wie würde er aussehen?
Mit Heiligenschein und Hörnern.
Ich habe mir das selber überlegt, als ich die Frage aufgeschrieben habe. Und kennen Sie den Hausengel von Max Ernst?
Selbstverständlich.
So nur in weiß.
Genau das Bild schwebt mir vor.
In einem Satz, was begeistert Sie an Ihrem Beruf am meisten?
Konzentration, Fokussierung. Ich habe mit dem Professor Czerny, den ich sehr schätze, einen sehr großen Klomustumor operiert, der als schwierig zu operieren gilt und wo auch vielleicht andere Fachgebiete schon Abstand von genommen haben. Mit Herrn Professor Czerny, dem wirklich von mir sehr respektierten Herz- und Gefäßchirurgen, haben wir uns den Patienten angeschaut und haben uns zu der Operation entschlossen. Die ging so 5 Stunden und ich habe einem Oberarztkollegen gesagt, schauen Sie mal, hätten sich doch mal angucken können, die Operation. Ja, das ist für Sie wichtig. Da hat er gesagt, ich stand doch 2 Stunden neben Ihnen. Das ist die Fokussierung, die ich meine. Dass Sie in dem Moment nichts anderes machen.
Ist auch schön, man hat auch was Meditatives. Das wird auch sicherlich jeder Zahnmediziner verstehen, der jetzt vielleicht keinen Glomus caroticum Tumor operiert, aber auch im Mund, ja, kann man da sich meditativ verlieren.
Allem, was du tust, gibt deine ganze Kraft.
Eine Frage noch in einem Satz. Wenn der 1.4.1997 heute wäre, was würden Sie anders machen?
Ich glaube, ich würde dieselben Fehler beherzt wieder machen. Und ich wäre viel milder mit den Mitarbeitern. Sie kommen natürlich als junger Lehrstuhlinhaber, und das könnte man auch jungen Lehrstuhlinhabern mitgeben, kommen sie mit einer gewissen Unsicherheit, vielleicht auch mit Aufträgen, und dass sie erstmal sich in Ruhe anschauen, in welches Umfeld sie kommen, und dann mitgestalten.
Das ist die letzte Frage, die große Frage, bevor wir dann zu den 10 schnellen Fragen kommen, die immer bei uns im Podcast so das Ende einläuten.
Das wird ja immer schwieriger hier bei Ihnen.
Ja, ja, wir müssen natürlich auch Sie ein bisschen herausfordern. Ne?
Ich fühle mich jetzt schon herausgefordert.
Und zwar ist die letzte Frage, was war der größte Meilenstein in Ihrer Karriere?
Also die Geburten der Kinder und das Kennenlernen meiner Frau jetzt.
Okay. Und jetzt kommen die 10 schnellen Fragen nach dem Prinzip A oder B. Die erste Frage wäre, Bücher oder Bilder?
B.
Bilder. Hellau oder Alaaf?
A.
Dann Riesling oder im Kaiserstuhl heißt es Vulkangewächs?
Ja, ich könnte es jetzt diplomatisch beurteilen, muss aber A sagen.
Ja. Zukunft oder Vergangenheit?
Zukunft.
Ramen oder Sushi?
Sushi.
Matisse oder Picasso oder, man kann die Frage auch anders stellen, Harmonie oder Dissonanz?
Cézanne und Harmonie.
Tokio oder Kyoto?
Tokio.
Ästhetik oder Funktion?
Ästhetik.
Cockpit oder Atelier?
Am besten wäre ein fliegendes Atelier, aber dann ganz klar Atelier.
Und die letzte Frage stelle ich immer, Beruf oder Berufung?
Berufung.
Herr Professor Schmelzeisen, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, bei uns zu sein. Wir wollen gerne in Zukunft dann auch über die Wissenschaft sprechen und über Studien und würden Sie dann gerne noch mal einladen, wenn Sie Lust haben.
Ich habe jetzt schon Lust. Also ich darf Ihnen für die Fragen stellen, die auch mich nachdenklich gemacht haben. Und für eine wissenschaftliche Sendung, weil wir auch gerade viele Innovationen haben. Wir haben gerade auch Herr Dr. Brandenburg hat einen BMFT-Grant gewährt bekommen. Haben wir, glaube ich, sehr interessante Sachen, über die wir berichten können.
Dann bis zum nächsten Mal und vielen Dank.
Wiedersehen, vielen Dank für die Fragen und die Zeit.
Gerne.